Ich habe den Studenten immer gesagt, wir leben da so im Ich, als wären wir so der Sonnenkönig. Was uns nahe ist, ist groß, auch wenn, kommt uns groß vor, auch wenn es klein ist. Und was fern ist, kommt uns klein vor, auch wenn es groß ist. Und was wir gar nicht sehen, das kommt für uns überhaupt nicht vor. Und dann taucht, Sartre hat das ja dann dramatisch geschildert, dann taucht auf einmal ein anderer Mensch auf. Und ich merke jetzt, dass ich nicht da bestimme, sondern dass ich angeblickt werde. Richtiger wäre es doch ganz was anderes. Sondern richtig wäre doch zu sagen, das Ich ist zuerst mal ein Du. Denn so fangen wir doch an. Das war allerdings nicht zu vermitteln, wie ich das irgendwann mal sagte, in so einer Runde von christlichen Philosophen meldete sich einer der Kollegen, früher Assistent von einem Professor da in München und sagte dann, das geht doch nicht, das ist doch Unfug, wir fangen doch als ein Ich an. Ich würde tatsächlich sagen, das Ich ist ein Du oder es fängt an als Du. Inzwischen ist mir eine Brücke eingefallen, wie man das vermitteln kann, nämlich wenn wir so die anderen Sprachen um uns herum angucken. Auf Englisch kann ich sagen I, aber ich kann auch sagen that's me. Im Französischen heißt das c'est moi. Das ist auch nicht das Ich. Und sogar das alte hebräische Hineni, also wenn Abraham von Gott angerufen wird, dann sagt er in unseren deutschen Ausgaben, hier bin ich. Und der kleine Samuel, kirchlich hatten wir das ja im Sonntagstext, nicht? Samuel, der dann kommt und sagt, hier bin ich. Im Hebräischen heißt das Hineni und ganz wörtlich übersetzt heißt das siehe, das hier sein meiner. Also ich bin da gar nicht im Nominativ da, sodass ich in der Mitte der Welt bin, sondern ich bin konjugiert da, weil ich am Rand der Welt von jemand anderem bin. Als wir die Augen aufschlugen, hat jemand zu uns, fast würde ich so amerikanisch sagen, you are welcome gesagt. Wir wurden also akzeptiert, angenommen, aufgenommen. Das ist der Form, wir haben nicht als angefangen als ich, sondern als mich, wenn man so wollte. Nur gibt es das bei uns im Deutschen eben nicht so, wie zum Teil in anderen Sprachen. Deswegen denke ich, ziehe ich gleich ganz durch und sage eigentlich das Du. Wir haben das immer anders gesehen. Die Antike nennt sogar den Freund ein anderes Ich. Wenn ich sagen würde, also ich bin das Du jemand anderen, wir werden angeredet, das ist abgekürzt, also zu uns wird Du gesagt und wir antworten Du, sodass ich an die Tafel geschrieben habe, immer für die Studenten, die Formel für das Ich heißt groß Du minus, sagt man dann heute jetzt, kleines Ich minus großes Du. Das ist eigentlich die Formel fürs Ich. Also genau diese Sozialität, und ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Dornis, das ist eben der Jammer, dass wir hier eben so späteuropäische Individualisten sind, dass die Leute tatsächlich erstmal dran denken, sich zu behaupten und auch den Kindern vor allen Dingen beibringen, lass dir nichts gefallen, wehr dich, setz dich durch oder so, anstatt also den Leuten klarzumachen, dass man hier etwas entgegennimmt und dass man zu antworten hätte.
So wie man heute auch gerne sagt, auf der Straße, ich stehe halt dazu und damit jede Diskussion und jede Verantwortung abstreift und ich stehe halt dazu.
Ja eben, nicht? Mhm. Also es ist genau diese Form, die dort auftaucht und das finde ich, dass das eben von vornherein hier gezeigt wird. Wir haben tatsächlich, meine Formel heißt, mit der Freiheit heißt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es empfangen zu können. Denn wenn wir nichts hätten, könnte man nichts geben. Wenn wir alles hätten, könnte man nichts empfangen. Und was sein soll, ist Austausch. Mit anderen Worten, das Wir. Das ist das, was sein soll. Aber beim Wir ja dasselbe. Was erzählen uns die Grammatiker, was das Wir ist? Da sagen sie, das Wir sei der Plural von Ich. Dabei muss man nur bei Fichte hingucken, den Goethe leider dann schon also parodiert als das absolute Ich. Das ist eine Verkennung von Anfang an. Der Fichte hat den korrekten Plural zu Ich gebildet und der heißt Ich. Und das Wir ist überhaupt nicht der Plural von Ich, sondern Wir ist ein Wort für Ich und Du, für die erste und zweite Person. Das muss man sich mal nur klar machen. Die Grammatiker denken halt nicht, ne? Aber wir sollten es tun.
Nur dann wird das Denken natürlich auch, dann wird das Denken auch beschwerlich und verantwortlich. Das heißt, es ist einfacher, wenn ich ein reines transzendentales Subjekt bin, das sozusagen die Welt in sich versammeln kann. Aber wenn ich tatsächlich dann mit diesem anderen und mit etwas, was nicht ich ist, konfrontiert bin und damit Beziehung habe und ein soziales Wesen bin, wie das hier auch im Konzilstext steht, dann wird es mit der Berechenbarkeit und mit der Planbarkeit und so weiter schwierig. Dann fangen die Dinge an, spontan zu werden.
Und das gerade eben eh so auf das Ende von diesen Menscheneinführung steht ja auch extra da bei der Nummer 16, nicht die Würde des sittlichen Gewissens. Und da ich oft so in Diskussionen dann gar nicht auf Gott zurückgreifen kann, weil die Leute sagen, Sie als Theologe, und das heißt dann, da muss man gar nicht mehr weiter reden, der muss so reden, dann ziehe ich mich auf Kant zurück. Und der Kant sagt nun sehr deutlich, dass es Freiheit nur gibt, wo mich ein kategorischer Imperativ sagt, er trifft, also ein unweigerliches Du sollst. Nur dort bin ich überhaupt frei. Auch das habe ich mir so für die Studenten auf so eine Formel gebracht, die heißt, wer nicht sollen will, muss müssen. Irgendeinen Antrieb muss ich ja haben beim Handeln. Und entweder ist das, was ich dort tue, ein Müssen oder ein Sollen. Nun, manche Leute werden sagen, wo ist denn überhaupt der Unterschied? Das Wort ist doch dasselbe. Die Mutter sagt, du musst anständig sein. Nein, ich muss überhaupt nicht anständig sein. Das soll ich. Ich kann mich auch unanständig benehmen. Also sollen heißt nicht anders dürfen müssen heißt nicht anders können. Und Freiheit gibt es nur, wo ich anders kann. Und deswegen gibt es die Freiheit nur, wo ein Sollen da ist. Wo ein Müssen ist, bin ich nicht frei. Denn Müssen heißt nicht anders können. Aber da sind die Leute immer dermaßen verwundert, weil wir uns heute unter Freiheit eben irgendwelche Beliebigkeiten vorstellen. Nur, dass man dann eben durch etwas anderes geschoben wird. Das ist das, was also Kant in aller Schärfe sagt. Wer also sich nicht dem Sollen, dem kategorischen Imperativ unterstellen will und doch handeln will, der wird dann eben geschoben von irgendwelchen Bedürfnissen, Süchten, Ängsten, Notwendigkeiten. Manche nennen das heute alternativlos, nicht? Das ist inzwischen so ein ärgerliches Standardwort bei den Politikern geworden, dass man hier sagt, ich kann gar nicht anders.
Jetzt sind wir aber genau an der Stelle eines der Alternativlosigkeit. Wenn wir hier über Gaudium et Spes mit Ihnen, Professor Splett, sprechen und auch ein wenig philosophieren. Wir haben ja schon über die Freiheit gesprochen, und jetzt sind wir an dem Punkt der Alternativlosigkeit hier auch mitten im Text von Gaudium et Spes, nämlich bei dem Tod, wo ja ganz offensichtlich, jedenfalls der Erfahrung nach, meine Freiheit ihre letzte Grenze findet und auch die Möglichkeit, Beziehung einzugehen und so weiter und so fort. Das steht hier aber und wird auch ausdrücklich thematisiert, und ich weiß von Ihnen, dass Ihnen das auch durchaus wichtig ist, dass das hier steht.
Also, dass wir sterben müssen, das ist tatsächlich ein Muss. Jetzt ist eben das Besondere bei der Freiheit ist, dass auch angesichts des Müssens meine Freiheit nicht aufgehoben ist, nämlich in meiner Stellung zu diesem Müssen. Dazu. Ich finde, dass unter dieser Rücksicht ist erstmal der Tod, der übrigens ganz im Zentrum auch der Theologie von Karl Rahner stand, dass der Tod diese Herausforderung ist und die Einsamkeit des Todes auch von dort her kommt, dass jetzt die entscheidende Nagelprobe auf meine Nächstenliebe und auf meine Menschlichkeit gemacht wird. Solange wir nämlich noch leben und alle möglichen Alternativen haben, kann ich mein Nein zur Liebe und zur Nächstenliebe und zu all dem irgendwie wegschieben und gehe von einer Aufgabe zur anderen. Jetzt gibt es nichts anderes als die Frage, lasse ich mich darauf ein, dass ich Platz mache für andere. Wo wären wir, wenn unsere Ahnen uns immer noch auf dem Kopf herumtrampelten? Der Nachfolger auf meinem Lehrstuhl freut sich auch, dass er da jetzt drauf ist. Also, dass ich hier vor der Frage stehe, lasse ich los, mache ich Platz oder tue ich das nicht? Die Leute denken bei der Einsamkeit des Todes in der Regel nach meiner Erfahrung daran, dass sie verlassen werden. Aber der entscheidende Punkt ist, lassen Sie los. Das kann ich jetzt nicht mehr delegieren. Das ist jetzt wirklich eine Frage nur an mich. Lasse ich los, mache ich Platz, lasse ich mich mir nehmen. Darauf läuft es eigentlich hinaus oder nicht. Und das ist dann genau dieser Moment, wo jetzt dieses Wort des Sie sagten alternativlos, man könnte auch sagen endgültig, mit Betonung auf dem End, so diesem Nevermore des Poe'schen Raben. Und ich meine, man müsste dann betonen, endgültig. Was tue ich im Tod, mache ich Platz, lasse ich los, gönne ich anderen weiterzuleben, während ich es nicht mehr darf? Das, meine ich, sei die entscheidende Herausforderung dabei. Und darum ist es dort gleich so verknüpft in der Nummer 18, dass dann eben gesagt wird, so, der christliche Glaube sagt uns nun, dass wir hier gerufen werden zu einer ewigen Gemeinschaft unzerstörbaren göttlichen Lebens. Dass das hier genau hingehört und dass das gemeint ist. Und deswegen sagte ich vorhin, das wäre, hätte auch im Paradies angestanden. Irgendwie hätten wir aus dem natürlichen Paradies rausgemusst. Mein Bild für die Hörer war da, die Kinder spielen so im Sandkasten und die Mutter ruft,